Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcast. Ich bin's Jan und heute geht's um ein Thema, wo die einen sich richtig reinfuchsen können und das lieben und für die anderen ist es einfach das notwendige Übel. Die Rede ist vom Thema Tourenplanung. Und weil das aber ein viel zu großes und umfangreiches Themenfeld für nur eine Beratungsfolge wäre, beschränken wir uns heute auf die digitale Tourenplanung am Berg. So, und bei digitaler Tourenplanung, da kommen euch bestimmt gleich mal ein paar Apps und Websites in den Kopf, die ihr so nutzt. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele von euch da draußen vor allem die App Komoot benutzen, die mittlerweile tatsächlich Europas größte Outdoor-Plattform ist. Und umso mehr freue ich mich, dass meine heutige Expertin, die Anne Findeisen, aus den Reihen von Komoot kommt. Servus Anne, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Hallo Jan, freut mich hier zu sein.
Anne, du bist Wahlösterreicherin, deswegen können wir auch hier in Innsbruck aufnehmen. Das ist sehr, sehr entspannt. Und bei Komoot bist du Community Managerin. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie schaut so ein Job als Community Managerin bei Komoot aus?
Also ich kümmere mich bei Komoot um die Wander-Community im deutschsprachigen Raum, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich bin da, wo unsere Nutzer sind. Und das heißt, wir sind auf Events, wir sind auf eigenen Veranstaltungen unterwegs. Wir machen Community-Wanderungen. Aber ich kümmere mich auch um Partnerschaften mit Vereinen, Verbänden. Wenn es speziell um das Thema Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit sich dreht, da geht es dann auch um die verantwortungsvolle Tourenplanung zum Beispiel.
Und jetzt hast du gerade gesagt, du bist da, wo unsere Community ist. Wahrscheinlich dann auch viel draußen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du machst gerade die Ausbildung zur Bergwanderführerin. Was hat dich dazu bewegt? Ist es einfach Teil des Jobs oder schon mehr auch einfach Eigeninteresse?
Das ist hauptsächlich Eigeninteresse. Ich liebe es, draußen zu sein in den Bergen. Deswegen ja auch die Wahlösterreicherin. Deswegen bin ich nach Innsbruck gezogen. Ich liebe das Traillaufen, also die Berge hochzurennen, die Berge wieder runterzurennen. Mir gibt es ganz viel, einfach draußen zu sein. Und es ist so eine andere Form von Zufriedenheit, so auf dem Berg zu stehen, sich klein zu fühlen, in die Weite zu schauen. Und da das Thema nach Hause kommen, nach so einer Bergtour ja auch ein ganz großes ist, habe ich mir gedacht, warum nicht auch noch die Bergwanderführerausbildung machen und dieses ganze Wissen aufsaugen und dann aber auch weiterzugeben.
Ja, ich glaube, das ist der wirklich coole Teil daran, dass du es dann einfach sharen kannst und diese Begeisterung dann anderen Leuten auch mitgeben kannst. Ganz kurz nur für alle, die vielleicht nicht so tief drin sind in dem Thema, wie unterscheidet sich eine Bergwanderführerin zu einer klassischen Bergführerin?
Das ist die Vorstufe und die Bergwanderführerin darf nicht ganz so viel wie der Bergführer oder Bergführerin. Das unterscheidet sich dann von den Wegen, wo man letztendlich führen darf. Und auch die Ausbildung beinhaltet eher das Schneeschuhwandern, was jetzt im Winter der Fall wäre, während der Bergführer oder Skiführer dann ja dann auch diese Touren machen darf. Wir sind quasi im Gelände, was nicht lawinengefährdet ist, potenziell nicht lawinengefährdet. Und die Wege sind auch andere, also nicht absturzgefährdet bestenfalls, keine Kletterpassagen etc.
Ja, okay, das macht durchaus Sinn. Jetzt warst du selber auch gerade in Nepal unterwegs und warst da 3 Wochen beim Wandern und Trekking. Wie schaut es denn, wenn wir die Brücke schlagen zum Thema, da mit Tourenplanung aus? Ist das vergleichbar mit dem, was wir hier aus den Alpen kennen oder ist es eine komplett andere Welt?
Es kommt ein bisschen drauf an, wo man dahin möchte. Jetzt ist gerade Hauptsaison, das heißt, es ist einfach, irgendjemanden hinterher zu laufen. Das ist eher das, was das Wandern hier unterscheidet. Du hast ja sehr enge Zeitfenster in Nepal, wo das Trekking in bestimmten Gebieten überhaupt geht. Jetzt ist gerade Oktober, November, auch noch so Anfang Dezember ist die perfekte Zeit, um trekken zu gehen, auch in den höheren Regionen. Ich habe den 3-Pässe-Pass gemacht, also 3-Pass-Track. Bedeutet, du läufst über 3 Pässe, die jeweils über 5400 Meter hoch sind. Der Kongmula-Pass, Chola-Pass und Rinchola-Pass. Mega, mega schön.
Glaube ich.
Unfassbar cool. Hat jetzt gerade den Vorteil, es ist easy zu laufen, easy im Sinne von wettertechnisch Und wir waren trotzdem mit einem Guide unterwegs. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum mit Guide oder ohne Guide? Man unterstützt natürlich die Leute vor Ort, wenn man sich noch einen Guide dazu bucht. Wir sind ohne Porter unterwegs gewesen, sprich wir haben unser Gepäck selber getragen. Der Guide ist dort für dich, für die Tourenplanung verantwortlich. Wir sind mit einer analogen Karte unterwegs gewesen, wo man dann nochmal schauen kann, was steht denn als nächstes an. Trotzdem, auch hier, ich habe mich bei Komoot teilweise rückversichert, um zu schauen, wie sieht denn das Höhenprofil aus, weil das konnte mir der Guide vor Ort nicht so richtig übersetzen. Und ich wollte es manchmal wissen, weil unsere Tourenplanung sehr eng getaktet war. Wir hatten am Anfang 2 bis 3 Tage verloren, weil wir auf einer Jeep-Anreise waren statt einer Fluganreise. Dadurch haben wir 3 Etappen zusammengelegt zu einer. Sprich, jeweils 3 mal 2 Tage zu einem Tag zusammengebaut. Und ich wollte wissen, kriege ich das überhaupt hin? Wie ist die Schwierigkeit? Wie ist das Höhenprofil? Und wie ändert sich die Höhe allgemein? Weil der Guide sagt dann so, passt schon. Und ich denke mir so, aber was ist mit meiner Höhenakklimatisierung? Also das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das unterscheidet das Wandern in Tirol dann stark dazu.
Ja, klar, absolut. Und jetzt hast du schon ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen, wie so digitale Helferlein eigentlich unterstützen können. Also gehen wir mal von dem Szenario aus. Ich bin neu in dieser ganzen Bergsport-Outdoor-Welt und fange jetzt an, eine gewisse Sportart in den Bergen zu machen und möchte meine Touren jetzt planen. Und klar, ich meine, jetzt aktuell analoge Karten, du hast gerade gesagt, sind immer noch super wichtig. Ich selber habe auch noch oft welche dabei. Trotzdem ist es so, wir verlassen uns überwiegend auf digitale Helferlein. Wie können die mich konkret supporten in diesem ganzen Bereich der Tourenplanung?
Also angenommen, ich bin jetzt ganz neu im Thema Tourenplanung, speziell in den Bergen. Viele können die Karte gar nicht mehr unbedingt lesen. Und was ja am wichtigsten ist für dich selber, wenn du eine Tour planst, wie lange wirst du wohl unterwegs sein? Wie sieht das Höhenprofil aus? Wie ist die Schwierigkeit, die zu erwarten ist? Wie ist die Wegbeschaffenheit, das Terrain? Und eine digitale App kann dich bei der Planung dahingehend unterstützen, dass du nicht mehr die Karte so verstehen musst, dass du berechnest, wie sind denn die Höhenlinien? Wie lang wird denn wohl meine Tour dauern? Weil die Berechnungsformel, die ich mal irgendwann gelernt habe, kann ich jetzt adäquat anwenden. Die meisten können das gar nicht anwenden oder müssen sich das erstmal aneignen, das Wissen. Dann, was ist mit deiner eigenen Fitness? Bin ich Anfängerin, Anfänger und habe eine durchschnittliche Fitness oder bin ich eher Profi? Da kann man auch wieder die Wegzeitberechnung etwas subjektiv anpassen. Und digitale Apps können dir dabei helfen, das vorher schon zu wissen, wie lange wird denn meine Tour entsprechend dauern. Bin ich dann noch eine Person, die gerne Fotos macht, besonders viele Snackpausen einlegt, addiere ich am besten noch mal ein bisschen Zeit drauf. Und das Thema Schwierigkeit ist aber ein ganz großes. Passt mein Eigenkönnen zur Geländebeschaffenheit? Woher weiß ich das denn, wie das Gelände aussehen wird? Und so eine digitale App kann dir helfen, einen Blick ins Gelände zu wagen. Also bei Komoot haben wir zum Beispiel Trailview. Mit Trailview kannst du anschauen, wie wird es denn ungefähr aussehen. Außerdem, wenn ich mir jetzt mein Höhenprofil anschaue, sehe ich auch die Steilheit. Bin ich in der Lage, das über eine gewisse Zeit auch so zu gehen? Oder wird mich die Ermüdung irgendwann packen, was wieder dazu führen kann, dass die Trittsicherheit nicht mehr die richtige ist? Außerdem hast du in den Apps oft Warnhinweise. Warnhinweise, die sind eher objektiver Natur. Also bist du in einem technisch sehr anspruchsvollen Gelände? Brauchst du Vorerfahrung? Brauchst du eine bestimmte Ausrüstung? Wie steht's denn um deine körperliche Fitness, Schwindelfreiheit, Trittsicherheit? Und dann aber auch, kann ich diese Begriffe übersetzen? Weiß ich, was es bedeutet? Das ist natürlich auch wichtig für mich zu wissen. Also generell, ich bin neu im Bereich Bergwandern, ist die Tourenplanung das A und O für das sichere Berggehen.
Kurze Werbung.
Petzl ist ein französisches Familienunternehmen, das sich zum europaweit größten Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung entwickelt hat. Diese PSA nutzen mittlerweile 10 Millionen Menschen täglich. Passend dazu lautet das Purpose Statement von Petzl: Wir machen die Fortbewegung in gefährlichen Umgebungen sicherer. Neben den Produktklassikern, wie zum Beispiel den Sicherungsgeräten, Klettergurten, Helmen und Co., die jeder in der vertikalen Welt gut kennt, ist Petzl auch eine der Top-Marken, wenn es um Stirnlampen geht. Wie wir in dieser Podcast-Folge schon gehört haben, können Touren trotz sorgfältiger Planung auch mal unfreiwillig länger dauern oder sie starten bzw. enden bewusst in der Nacht. Dabei ist eine zuverlässige Stirnlampe einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände. Petzl hat hier für jede Aktivität die passende Stirnlampe im Sortiment. Die Nao oder Eco fürs Trailrunning, die Swift für Skitouren gehen und Bergsteigen oder die Arctic und Ticker fürs Wandern und Camping. Dabei überzeugen die Lampen mit einer großen Bandbreite an Funktionen. Die Arctic zum Beispiel überzeugt mit einer Leuchtkraft von bis zu 600 Lumen und wiegt dabei nur 88 Gramm. In der Core-Variante kannst du entscheiden, ob du die Stirnlampe mit der wiederaufladbaren Core-Batterie oder klassischen AAA-Batterien betreibst. Sie bietet dir drei verschiedene Helligkeitsstufen und die Option, auf rotes Licht zu wechseln. Und das alles über die intuitive Einknopfbedienung. Eine Verriegelungsfunktion verhindert das ungewollte Einschalten der Lampe im Rucksack und das Kopfband lässt sich individuell auf deine Bedürfnisse anpassen. Wenn auch du noch auf der Suche nach einem Begleiter für deine Bergabenteuer in der Dunkelheit bist, dann schau vorbei im Petzl Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Jetzt hast du schon viele Funktionen angesprochen, die wir jetzt so als selbstverständlich hinnehmen. Das war ja aber logischerweise nicht immer so. Also ich kann mich auch noch erinnern, so am Anfang verschiedene Anbieter, die es da gab, da hat man halt irgendwie von A nach B sich mal eine Route berechnen lassen können und hat vielleicht im Best Case noch eine grobe Zeit mal ausgespuckt bekommen, dann war es das aber. Und da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Kann man die Entwicklung der Angebote da so ein bisschen in Meilensteine unterteilen, beziehungsweise vielleicht auch ganz spannend, wo geht da die Reise noch hin? Also meinst du, dass irgendwann dieses ganze Analoge wirklich komplett abgelöst wird?
Also wenn man jetzt einen Bergwanderführer oder Bergführerin fragen würde, dann würden die dir wahrscheinlich sagen, das Analoge wird nie abgelöst, weil so eine Karte als Backup im Rucksack zu haben, ist ja immer wichtig. Was halt einfacher geworden ist durch die digitalen Apps, ist die Planung an sich. Du kannst dich zu Hause hinsetzen, du kannst dir Inspiration holen, du kannst dir verschiedene Wege planen lassen und du hast natürlich den Vorteil, du kannst diese Routen, die du zu Hause bestenfalls sorgfältig geplant hast, offline auf dein Handy speichern. Was hat das wieder für einen Nachteil? Es saugt natürlich Energie von deinem Telefon, also sei dir bewusst, nimm bitte eine Powerbank mit, gerade wenn es eine längere Tour ist. Hat aber auch den Vorteil, du hast es dabei. Und wie ich schon gesagt habe, wenn du keine Karte lesen kannst, dann weißt du dadurch wenigstens, wo bin ich denn, wo geht's hin. Und es sind ja nicht nur die digitalen Routenplaner, die dich unterstützen bei der Planung, sondern auch die anderen Apps. Wie wird denn das Wetter? Wetterkapriolen können sehr stark deine Tour beeinflussen. Und mit den digitalen Apps kannst du natürlich auch dafür sorgen, dass du einen Plan B in der Tasche hast. Und bestenfalls, gerade wenn du auch in der Gruppe zusammen unterwegs bist, haben alle sich mal mit der Planung beschäftigt, weil auch ein bisschen das Problem, meistens hat man eine Person, die nimmt das so in die Hand und die anderen laufen mit und dann weiß vielleicht bloß einer Bescheid, lass dem mal was passieren, was ist mit den anderen? Oder ist man zusammen mal das Thema Schlüsselstellen durchgegangen? Und gerade diese digitalen Apps sollen dich ja unterstützen, aber sollen trotzdem an deine Eigenverantwortung und Vernunft appellieren, dass man sich dennoch gut und sorgfältig damit auseinandersetzt.
Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, dass ich mich da unterstützen lassen kann, aber es eben nicht komplett abgebe und meinen Kopf dabei ausschalte, oder? Also all die Funktionen, die du jetzt auch mal schon angeteasert hast, die ersetzen ja nicht, dass ich mir trotzdem Gedanken mache, wie beurteile ich mich selber, wie beurteile ich die Daten, die ich da eigentlich auch bekomme und wie schaut dann am Ende die Realität auch wirklich aus?
Ja, also gerade jetzt, wenn man noch dieses andere Feld aufmacht, der Klimawandel hat einen großen Einfluss auf die Berge, wissen wir alle. Aber was bedeutet das dann auch wiederum im Gelände? Also Starkregen zerstört teilweise Wege, Brücken können teilweise zerstört werden. Klar kann ich jetzt meine Tour zu Hause fleißig geplant haben und dann loslaufen. Aber wie sieht's denn wirklich im Gelände aus? Und da sei auch geraten, dass man mal vor Ort noch, keine Ahnung, zum Beispiel bei Hüttenbesitzern anruft oder auf einer Alm und sich erkundigt, nachdem es vielleicht gerade sehr, sehr, sehr viel und sehr stark geregnet hat, wie die Wegbeschaffenheit vor Ort ist. Das Thema Steinschlaggefahr ist aktuell halt immer größer werdend. Es gibt Schilder, die dich vorwarnen, aber nicht überall stehen Schilder. Da ist auch wieder ratsam, einfach mit Experten vor Ort zu sprechen. Wie ist denn die Lage gerade? Und auch das Thema, was jetzt aufkommt, Winter, Schnee, Lawinengefahr, das ist auch was ich vor Ort dann schauen muss. Auch hier gibt es Apps, es gibt den Lawinenwarndienst, der dich vorbereitet. Aber meistens nehmen Wandernde das Thema Lawine anders wahr als Skitourengeher, Skitourengeherinnen. Und von daher der Blick nach oben, auch immer sehr wichtig. Und zu wissen, was ich, wie du gerade sagtest, mit diesen Daten, wie ich diese Daten auf das Gelände übersetze.
Einfach kurze Zwischenfrage, weil es mich interessiert, wie geht ihr ganz speziell jetzt bei Komoot, ich weiß nicht, ob du es erzählen darfst, aber mit dem Thema Wegeänderung um? Also du hast ja gerade gesagt, es ist wahnsinnig viel Dynamik in diesem Gelände und du kannst nicht immer davon ausgehen, dass der Weg, der da eingezeichnet ist, auch wirklich so noch besteht. Seid ihr da schon auch wahrscheinlich auf Feedback aus der Community angewiesen?
Also die Kartengrundlage, die Datenbasis bei Komoot ist OpenStreetMap, wie auch bei vielen, vielen anderen Apps. Und die Wege, die bei OpenStreetMap hinterlegt sind, werden dann bei uns entsprechend übersetzt. Und deine Tour wird mit dem aktuellen Kartenmaterial gematcht. OpenStreetMap ist ja eine Kartendatenbank, kann man sich vorstellen wie Wikipedia für Kartenmaterial. Und alles, was da hinterlegt ist, wird dann bei uns übertragen sozusagen. Und wir arbeiten da auch eng mit Vereinen und Verbänden zusammen, aber auch mit Nationalparks, Naturparks, um da auch Wegewarte zu schulen, wie man entsprechende Kartendaten nutzen kann und Wege einträgt und aktualisiert. Aber auch wenn es Veränderungen gibt, wie sie die entweder selber ändern können oder sich bei uns melden, damit wir das übernehmen können, um das Kartenmaterial so up-to-date wie möglich zu halten. Und Änderungen, die bei OpenStreetMap eingetragen werden, werden dann bei Komoot auch innerhalb der nächsten 14 Tagen aktualisiert. Und damit ist dann deine Tour auch wieder auf dem bis dato aktuellsten Material zu finden. Sprich, du hast eine Tour vielleicht auch vor 2 Monaten geplant und du möchtest die morgen gehen. Dann ist es auch ratsam, die nochmal offline zu speichern. Und dadurch wird der Prozess nochmal durchlaufen. Sprich, nochmal abgeglichen. Gibt es Änderungen gerade bei OpenStreetMap? Und dann hast du für dich die aktuellste Tour wieder auf deinem Telefon.
Ja, okay, spannend. Weil ist ja schon auch Teil der verantwortungsvollen Tourenplanung, dass ich mir Gedanken mache, macht der Weg so überhaupt Sinn? Also wenn der jetzt komplett querfeldein irgendwo durch ein Naturschutzgebiet geht, wo, weiß nicht, irgendwelche Umwelteinflüsse eigentlich dafür sprechen, da nicht durchzugehen, aber mei, der Weg war halt eingezeichnet, dann sollte ich mir da ja auch nochmal Gedanken drüber machen.
Das ist auch Teil, genau wie du sagtest, der verantwortungsvollen Tourenplanung, dass ich mich zu Hause hinsetze, meine Tour plane. Und bei uns in der App Komoot ist es dann so, dass du dann auch einen Pop-up hast, der dir sagt, deine Tour läuft durch ein Wildschon- oder Wildschutzgebiet zum Beispiel. Beachte bitte, dass es da Regeln vor Ort gibt. Und auch hier arbeiten wir eng mit Nationalparks, Naturparks zusammen, wo es darum geht, dass du als Mensch, der sich jetzt auf eine Tour begibt, verantwortungsvoll durch diese Natur eben bewegt. Und Nationalparks haben auch eigene Regeln und die gilt es vor Ort zu beachten. Da können wir jetzt als Anbieter nicht so viel ausrichten, was der Wandernde oder die Wandernde letztendlich vor Ort dann auch macht. Und deswegen appellieren wir da auch ein Stück weit halt an die Eigenverantwortung.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, so dieses verantwortungsvolle Tourenplanen. Nimm uns da gerne mal mit in deinen Planungsprozess. Also wenn du jetzt, egal ob einen Trailrun oder eine Wanderung oder sonst was planst, wie schauen da so die einzelnen Schritte aus und wo beginnst du mit digitalen Helferlein zu arbeiten und wo ist dann aber auch die Grenze von diesen digitalen Helferlein erreicht, wo du sagst, okay, jetzt muss was anderes mit rein?
Also bei mir kommt es sehr stark darauf an, ob ich schon genau weiß, wo ich gern hin möchte. Hier gerade im Innsbrucker Raum, wenn man die Gipfel kennt und sich jetzt einfach nur eine Feierabendrunde setzt, dann ist es ganz einfach der Prozess. Manchmal ist man aber auch in einem komplett neuen Gebiet und denkt sich, was möchte ich jetzt eigentlich heute machen? Wo möchte ich gern hin? Dann kriegt man aus der Community auch eine recht große Inspiration, was natürlich dazu beiträgt, dass man verschiedenste Tourenvorschläge einfach schon erhält, die man dann auf sein Gusto, sage ich jetzt mal, anpassen kann. Wenn ich aber einen komplett neuen Gipfel gehen möchte oder der Weg ist das Ziel, einfach nur eine Rundtour, baue noch ein, zwei Gipfel ein, dann würde ich von zu Hause starten oder von meinem Punkt, von dem nächsten Punkt, wo man losgehen kann und mir als Ziel diesen Gipfel setzen, diese Tour abspeichern und dann habe ich erstmal ein Grundgerüst. Was ich dann aber mache, ist nochmal detailliert reinzuschauen in die Wegbeschaffenheit einerseits. Sind es zum Beispiel flowige Single Trails, die mir beim Traillaufen wichtig sind, oder sind es jetzt Forstwege, auf die ich zum Beispiel nicht so Lust habe? Wie ist die Steilheit, also das Höhenprofil? Ich renne zum Beispiel lieber sehr steil hoch und dann so ein bisschen flowiger runter. Da würde ich dann vielleicht auch noch mal eine Richtungsänderung vornehmen, wenn das mir noch nicht so taugt. Oder das ist ein Gebiet, wo ich schon lange nicht mehr war oder noch gar nicht war. Dann würde ich mir über Trailview mal die Bilder anschauen, wie es im Gelände aussehen wird. Auch da dann teilweise vielleicht sogar noch mal was umplanen oder es so lassen. Wenn ich mir mit der Wegbeschaffenheit, also mit der Schwierigkeit, vielleicht nicht so sicher bin. Also es gibt ja die Wegbeschaffenheit, Schwierigkeit von T1 über T2, T3, T4, was der SAC-Wanderskala zugrunde liegt. Das Exkurs sind dann halt wieder die objektiven Einschätzungen, wie schwer der Weg sein wird. Manchmal ist es so, dass es dir einen Weg anzeigt, mit zum Beispiel jetzt T4. Und ich frage mich, warum ist denn zum Beispiel der Weg jetzt T4? Könnte man mit 3D-View auch noch mal schauen und sich von diesem ganzen Gelände noch mal einen besseren Überblick verschaffen. Hilft mir auch, wo ich dann die digitalen Apps einfach mit einsetze. Und wenn der Weg mir so taugt, wie er ist, die Wegzeitberechnung auch okay ist, dass für mich jetzt vielleicht zum Beispiel eine gute Feierabendrunde ist, würde ich den abspeichern und dann offline mir auf meinem Telefon zur Verfügung stellen. Weil ich aber nicht dazu die ganze Zeit auf mein Handy schauen möchte, wenn ich zum Beispiel rennen gehe, dann lade ich es mir noch auf die Smartwatch. Aber das ist einfach nur ein persönliches Befinden oder was ich einfach gern mache, weil ich lieber mit einer Smartwatch laufe und da schnell drauf gucke, wie mein Weg ist.
Ja, absolut. Genau. Also wenn ich jetzt versuchen würde, es zusammenzufassen, dann höre ich daraus, die digitalen Angebote sind eine wahnsinnige Hilfe, wenn ich daheim meine ganzen Touren plane. Ich kann mir einen Überblick verschaffen, teilweise mittlerweile auch sehr, sehr detailreich. Aber ich muss es dann auf mich und meine ganz persönliche Situation nochmal übertragen und meine eigenen Vorlieben, vielleicht auch meine eigene Risikoeinschätzung, weil jeder sieht ja auch Schwierigkeitsgrade anders. Also manche Sachen liegen mir einfach extrem, deswegen empfinde ich den Schwierigkeitsgrad vielleicht viel niedriger. Manche Sachen liegen mir aber nicht so und der Schwierigkeitsgrad ist für mich gefühlt zumindest viel, viel höher. Deswegen, das ist wahrscheinlich so die Quintessenz, oder? Ich habe die perfekte Planungsbasis, aber muss immer noch mal mit mir so in den persönlichen Abgleich gehen, ob das dann auch wirklich alles so passt für meine persönlichen Anliegen.
Ja, ich würde da zwei Ergänzungen noch hinzufügen. Also einerseits, wenn wir Warnhinweise erstellen, die als Pop-up sagen, okay, du befindest dich zum Beispiel in einem technisch sehr anspruchsvollen Gelände, bringe bitte Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und die entsprechende Ausrüstung mit, dann muss ich verstehen, was es eigentlich bedeutet. Also was bedeutet denn Trittsicherheit und bin ich schwindelfrei? Das sollte ich vielleicht nicht unbedingt erst am Berg feststellen, wenn ich in einem besonders ausgesetzten, exponierten Grad mich gerade befinde. Und das andere Thema ist, dass die realistische Selbsteinschätzung, also mein Eigenkönnen, passt das wirklich zur Geländebeschaffenheit und zur ausgewählten Tour. Auch das Thema Gruppendynamik. Befinde ich mich in einer Gruppe, wo drei vielleicht diese Tour super easy gehen können, und ich lasse mich da so ein bisschen mitreißen, dann auch den Mut zu haben, hey Leute, ich kann das, glaube ich, nicht. Und klar ist es okay, aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen und zu wachsen, aber nur bis zu einem gewissen Grad, wo ich mich selber nicht in Gefahr bringe. Und an Tagen, wo ich es vielleicht nicht fühle, zu sagen, okay, ich drehe um, weil der Weg ist das Ziel und nicht der Gipfel und vor allem das Nachhausekommen, das sind so meine Sachen, die ich als Quintessenz noch mitgeben würde.
Ja, und da ist man dann wieder beim gesunden Menschenverstand, dass man halt sich nicht einfach komplett verleiten lässt von Planungen, sondern eben selber auch nochmal nachdenkt, macht das alles so viel Sinn. Mhm. Anne, an dieser Stelle schon mal tausend Dank für deine Infos und Tipps. Und damit du da draußen das gesamte Wissen von Anne wie immer kompakt zusammengefasst bekommst, kommt hier unser Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Erstens, digitale Angebote können deine Tourenplanung sehr bereichern. Vor allem, wenn du noch nicht viel Erfahrung im Bergsport hast. Sie nehmen dir beispielsweise die Berechnung von Höhenunterschieden ab, geben dir einen groben Zeitrahmen vor und eine erste Einschätzung zum Gelände. Mittlerweile sind die Technologien so ausgereift, dass sie auch echte Bilder zu Wegen oder Geländeabschnitten zeigen. Auch die Geländedynamik kann hier und da berücksichtigt werden. Zweitens, die Tourenplanung endet nicht zu Hause. Auch vor Ort solltest du die Gegebenheiten mit deiner Planung abgleichen und das bereits vor dem Losgehen. Währenddessen kann es durchaus vorkommen, dass du gewisse Abschnitte oder auch deine gesamte Tour anpassen oder umplanen musst. Außerdem umfasst die Tourenplanung auch nicht nur die Planung der Wege, sondern auch die der externen Faktoren, wie zum Beispiel dem Wetter oder der Gruppe, mit der du unterwegs bist. Drittens, die digitalen Angebote helfen ungemein bei der Tourenplanung und sind mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Sie bieten die perfekte Grundlage, haben aber auch ganz klar ihre Grenzen. Daher ist eine verantwortungsvolle Tourenplanung mit gesundem Menschenverstand das A und O. Anne, gibt es irgendwas, was du unserer Outdoor- und Bergsport-Community da draußen noch mitgeben magst?
Ich würde vielleicht gerne noch mitgeben, dass die Tourenplanung zu Hause das A und O ist für das sichere Berggehen und dass es sich extrem saisonal unterscheidet. Und wir kommen jetzt gerade in die Winterzeit rein. Wir hatten noch einen super, super schönen Herbst. Und es gibt einfach andere Dinge zu beachten, wenn es dann Richtung Winter geht. Und bei der Tourenplanung gilt es, das auch mit zu bedenken. Kürzere Tage, es wird nach Sonnenuntergang sehr viel, sehr schnell kälter, dass man genügend Wechselsachen dabei hat, dass einfach das Notfallset stimmt, die Powerbank mit dabei ist, das Jausenpaket vollgepackt ist, aber einfach auch die Ausrüstung bedenken, Schneefelder, Grödel, also dass ihr nicht nur stur das bedenkt, was ihr gerade geplant habt, sondern wie schon mal gesagt, Blick ins Gelände, Augen offen halten, Plan B dabei haben und sagt euren Lieben zu Hause, wo ihr unterwegs seid. Weil wenn ihr gerade alleine unterwegs seid, ist es wichtig, dass andere wissen, wo ihr seid. Und der Flugmodus ist keine gute Idee, wenn ihr alleine unterwegs seid.
Ja, das kann ich alles nur so unterschreiben. Und ich glaube, wenn man öfter mal unterwegs war und da auch eine gewisse Routine entwickelt hat, dann sind das Sachen, die einem irgendwann ganz leicht und eigentlich automatisiert von der Hand gehen. Aber es ist einfach super wichtig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Von daher vielen, vielen Dank, Anne. Das war sehr informativ.
Danke dir, Jan.
Und wenn euch da draußen der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Da gibt es eine Interviewfolge mit dem Salewa-Athleten und Profi-Paraglider Thomas Friedrich. Mit dem Red Bull X-Alps-Pilot habe ich unter anderem über die Trendsportart Hike and Fly gesprochen. Auch da braucht es definitiv eine gute Tourenplanung. Also hört da gerne mal rein. Bis dahin, ganz viel Spaß bei eurer Bergzeit und passt auf euch auf.